Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Sodbrennen, fast jeder kennt es. Ein brennendes Gefühl hinter dem Brustbein, das oft nach reichlichem Essen und besonders im Liegen auftritt. Doch was steckt genau dahinter und was kann man tun, um die Symptome zu lindern? Ich bin Johanna Wolfsberger und über dieses Thema habe ich mit Professor Sebastian Schoppmann gesprochen. Er ist Experte für chirurgische Onkologie und auch für das Thema Reflux. Erste Frage, Professor Schoppmann: Wie wird Reflux bzw. Sodbrennen denn eigentlich ausgelöst?
Also Reflux ist quasi die Erscheinung. Das heißt, Reflux bedeutet, dass Mageninhalt zurück in die Speiseröhre fließt, und zwar in einem Ausmaß, der nicht mehr gesund ist, wenn man von einer Refluxerkrankung spricht. Und das Sodbrennen ist eine ganz typische Erscheinung, ein ganz typisches Symptom oder Beschwerden, die Patienten haben, die eine gastroösophageale Refluxerkrankung ausgelöst. Er wird es dadurch, dass der physiologische Verschlussmechanismus, der normalerweise zwischen der Speiseröhre und dem Magen vorhanden ist, der aus verschiedenen Komponenten besteht, dass dieser Verschlussmechanismus defekt ist oder bis zu einem gewissen Ausmaß nicht mehr funktioniert und deshalb quasi die Barriere, die normalerweise da sein sollte, nicht mehr da ist, und dann fließt eben der Mageninhalt zurück in die Speiseröhre.
Was sind denn eigentlich Risikofaktoren für Sodbrennen?
Also Sie werden immer mehr Menschen hören, die über Reflux sprechen und die über solche Beschwerden sprechen. Das liegt daran, dass wir es zum gewissen als Zivilisationserkrankung auch betrachten dürfen. Also es ist sicher Übergewicht zum Beispiel einer der Hauptrisikofaktoren auch für so eine Refluxerkrankung. Dann wissen wir aber heute auch, dass es auch genetische Faktoren hat. Also immer mehr habe ich Familien, die auch gemeinsam zu einer Behandlung kommen, weil sie dann auch berichten, dass schon ihre Großeltern immer unter Refluxerkrankung gelitten haben. Da wissen wir mittlerweile, dass bei manchen Menschen, und das ist eben familiär, auch vererbt bestimmte Proteine schlechter exprimiert werden oder weniger exprimiert werden als bestimmte Kollagentypen. Also es hat auch eine genetische Komponente und dann hat es natürlich auch eine sogenannte Lifestyle-Komponente. Das ist so, dass unsere Gesellschaft sehr kohlenhydratreich ist, und diese Kohlenhydrate führen im Endeffekt zu einer Magendistension, also zu einer Dehnung des Magens, und das erhöht das Refluxrisiko.
Jetzt haben wir gehört, viele Menschen leiden sozusagen ab und zu unter Sodbrennen. Aber wie viele Menschen sind denn von wiederkehrenden Refluxsymptomen betroffen?
Also jeder von uns hat Reflux. Das ist auch richtig so, das ist physiologisch. Also das brauchen wir, um zum Beispiel übermäßigen Druck aus dem Magen loszuwerden. Aufstoßen ist so etwas, oder wenn man süße Dinge isst, dann macht auch diese Antirefluxbarriere ein wenig auf, um einfach den Druck zu lösen. Also wir reden so um die 40, 50 Refluxe in 24 Stunden, sind physiologisch, das ist normal. Krankhaften Reflux würde ich so definieren, dass der dauerhaft Beschwerden macht. Da gibt es also eine Definition des sogenannten Montreal-Kriterien, die definieren, dass es dauerhafter Reflux ist, der also Beschwerden macht oder zu Komplikationen führt, über die können wir dann noch sprechen. Und das betrifft etwa 15-20% der Bevölkerung, zumindest in unseren Breitengraden. Das ist das, was derzeit veröffentlicht wird.
Das ist tatsächlich relativ viel, würde ich sagen. Wann sollten diese Patientinnen dann auch an einen Spezialisten überwiesen werden?
Ja. Also da geht es meiner Meinung nach darum, wirklich zu unterscheiden zwischen dem physiologischen Reflux, und jeder von uns, wenn er mal vielleicht ein bisschen zu viel isst oder auch Glas Wein zu viel trinkt, wird ein wenig Reflux haben. Das sind meistens Dinge, die nach 1-2 Tagen wieder verschwinden. Wenn das nicht in einer gewissen Regelmäßigkeit, auch nicht unter Umständen, wo man sagt, eigentlich habe ich jetzt aufgepasst oder jetzt habe ich eigentlich nicht über die Stränge geschlagen, auftritt, dann kann man das als physiologischen Reflux der jeweiligen Situation zuschreiben. Wenn das allerdings wöchentlich oder täglich vorkommt und auch trotz diätologischer Maßnahmen oder trotz der Tatsache, dass man sagt, ja, ich habe eigentlich aufgepasst, dann hat man sicher die Situation erreicht, wo man sagt, jetzt muss ich mir das mal anschauen lassen, und dann ist natürlich der beste Weg zu jemandem, der sich damit auskennt. Und das ist sicher, es sind sicher interdisziplinäre Refluxzentren oder halt ein Refluxspezialist, der das interdisziplinär betreibt.
Da kann man dann auch mal die Diagnose GERD erhalten. Wofür steht das denn und was bedeutet das für die Patientinnen?
Also GERD bedeutet, kommt aus dem Englischen, heißt Gastroesophageal Reflux Disease und heißt halt einfach eigentlich Gastroesophageal Reflux Erkrankung. Na, was das bedeutet, ist, dass eben dieser Rückfluss aus dem Magen in die Speiseröhre mehr als physiologisch ist. Und ich habe das eben erwähnt, es gibt da Definitionen, die relativ weich sind. Also die heißen, dass der als krankhaft zu bezeichnen ist in dem Moment, wo er dauerhaft Beschwerden macht beziehungsweise zu Komplikationen geführt hat. Das ist die klassische Definition der GERD oder der Refluxerkrankung.
Im März dieses Jahres haben Sie gemeinsam mit KollegInnen einen neuen Score, den Milan-Score, publiziert, der die Diagnose dieser Erkrankung erleichtern soll. Wie wird denn in der Regel festgestellt, ob so eine Refluxerkrankung vorliegt?
Ja, das ist etwas, das haben wir in den letzten 20 Jahren haben wir sehr, sehr viel gelernt, wie man diesen ganzen Bereich, diese Barriere, die ich beschrieben habe, definieren und auch beurteilen kann. Und da gibt es Untersuchungen, die den Säuregrad in der Speiseröhre messen, die sogenannte Perimetrie. Und da gibt es natürlich auch Messungen, die die Beweglichkeit der Speiseröhre messen, das sogenannte hochauflösende Manometrie. Da haben wir uns jetzt weiterentwickelt mit der Planimetrie. Das sind Untersuchungen, die auf der einen Seite sehr spezialisiert sind, auf der anderen Seite auch nicht überall verfügbar sind. Deshalb versucht man zunehmend Untersuchungsmethoden zu finden, die einfach sind, schnell, auch günstig sind und über eine breite Patientenmasse auch angewendet werden kann. Und diese, was wir in dieser Studie gemacht haben, wir haben versucht, durch eine Manometrie, das ist also eine Druckmessung der Speiseröhre, andere Untersuchungen möglicherweise zu ersetzen. Und was die zeigt, ist, dass wenn man in der Speiseröhre und am Ende der Speiseröhre den Druck misst und man erhöht den Bauchdruck. In dieser Studie machen wir das, indem wir die Beine heben, der Patienten, beziehungsweise der Patient das Bein selber hebt, dann sieht man, dass die Reaktion des Muskels der Speiseröhre und auch die Reaktion des Muskels des unteren Speiseröhrenmuskels, also dieses Verschlussmechanismus, dass diese Reaktion sehr, sehr gut vorhersagen kann, wie hoch das Risiko ist, dass dieser Patient auch Reflux hat. Also es soll Methoden vereinfachen und es soll eine Methode, mehrere Methoden zusammenführen. Die hat international sehr viel Resonanz erfahren und bin gespannt, ob sich das auch weiterentwickelt und dann auch tatsächlich in der Art und Weise etabliert werden wird.
Sie sind Allgemein- und Viszeralchirurg und spezialisiert auf den oberen Gastrointestinaltrakt und da besonders auch auf Tumoren in diesem Bereich. Jetzt meine Frage, wie hängt das denn mit dem Thema Sodbrennen zusammen?
Ja, ich habe eine Professur für onkologische Chirurgie an der Medizinischen Universität Wien. Bin spezialisiert auf Tumore der Speiseröhre und des Magens. Und wie das zusammenhängt, sind wahrscheinlich zwei Geschichten. Das eine ist natürlich eine technische Geschichte, weil die Operationstechniken und die Anatomie natürlich die gleiche ist wie auch für die Tumorchirurgie. Das heißt, Chirurginnen, die in diesem Bereich Krebschirurgie betreiben, die können diese Art der funktionellen Chirurgie, also der Antirefluxchirurgie, auch besonders gut. Und das zweite ist, gibt natürlich auch einen szenarischen Zusammenhang, weil wir wissen, dass die Refluxerkrankung für einen sehr großen Teil, wahrscheinlich geht man davon aus, von 60% der Speiseröhrenkrebserkrankungen verantwortlich ist und noch mehr verantwortlich sein wird in der Zukunft.
Kann man denn tatsächlich bei einer Diagnose eines Speiseröhrenkrebs sagen, okay, das war ausgelöst durch eine Refluxerkrankung?
Ja, es gibt, also beim Speiseröhrenkrebs gibt es zwei ganz unterschiedliche Arten und wir werden in den nächsten 20, 30 Jahren noch genauer diese verschiedenen Tumorarten unterscheiden können mit genetischen Analysen, wahrscheinlich sogar übers Blut. Derzeit ist es so, dass es zwei ganz grobe Typen gibt. Und das eine ist das sogenannte Plattenepithel. Das entsteht also tatsächlich aus dem Gewebe der eigentlichen Speiseröhre. Und das sind Tumore, die typische Risikofaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum oder auch HPV-Infektionen haben. Und dann gibt es das sogenannte Adenokarzinom. Das entsteht also aus dem untersten Teil der Schleimhaut der Speiseröhre. Und zwar in dem Moment, wo die immer wieder geschädigt wird. Und diese Schädigung entsteht durch Reflux. Und diese zwei Typen kann man sehr, sehr gut unterscheiden. Man geht davon aus, dass bei diesem zweiten Typ etwa 60% tatsächlich refluxbedingt sind. Ja, nur 40% sind wahrscheinlich andere genetische Veränderungen, die wir auch alle noch gar nicht so wirklich kennen. Aber 60% geht man heute davon aus, sind tatsächlich refluxbedingt. Wichtig ist da noch zu erwähnen, dass das auch nicht von einem Moment auf den anderen passiert, sondern auch da gibt es Vorstufen. Also es ist so, wie kann das vergleichen mit Polypen im Dickdarm. Da gibt es Vorstufen der Schleimhautveränderung, das nennt man Barrett. Und diese Barrett-Veränderung, der das als erstes entdeckt hat, diese Veränderungen, die schreiten auch langsam voran. Also da gibt es niedrig- und hochgradige Dysplasien, bis es dann tatsächlich zum Speiseröhrenkrebs wird.
Wenn wir jetzt zur Behandlung kommen von Refluxerkrankungen, wie sieht's denn da aus? Wie werden die verschiedenen Schweregrade behandelt und wann wird dann tatsächlich eine Operation eingesetzt?
Also was wichtig ist, ist, die Behandlung der Refluxerkrankung ist eine Behandlung, die auf entweder Symptomen basieren sollte. Also das heißt, wir behandeln Patienten, die Beschwerden haben der Refluxerkrankung einerseits und auf der anderen Seite die Komplikationen haben. Diese Komplikationen können das sein, worüber wir gerade gesprochen haben, also die Entstehung von Barrett-Schleimhaut. Aber das können auch Einengungen sein, sogenannte Strukturen, die halt entstehen, wenn immer wieder und immer wieder Entzündungsprozesse vorhanden sind oder eben auch gar nicht in der Speiseröhre selber, sondern zum Beispiel im Lungensystem. Viele Menschen, die lange Jahre vor allem viel Reflux haben, können Probleme mit ihren Lungen im Sinne von chronischen Bronchitiden entwickeln oder auch im HNO-Bereich. Und das sind die zwei prinzipiellen Faktoren oder die zwei prinzipiellen wichtigen Dinge, weshalb man Refluxerkrankung behandelt. Dann haben wir drei Säulen. Diese drei Säulen bestehen aus sogenannten Lifestyle-Adaptationen. Also das ist, ich trinke ein bisschen weniger Alkohol, ich höre auf zu rauchen. Was prinzipiell sinnvoll ist, ist vielleicht ein wenig gesündere Sachen. Das kann man natürlich ganz genau definieren. Ich nehme Gewicht ab. Auch viele Patientinnen berichten immer, dass die Seitenlage beim Schlafen abhängig ist, spät nichts essen und so weiter und so. Das sind also Lifestyle-Faktoren. Und dann gibt es Medikamente. Das ist also 70% der Patienten, die eine Refluxerkrankung haben, werden mit Medikamenten behandelt. Leider in den meisten Fällen chronisch, das heißt über Jahre lang. Und das sind Medikamente, die die Säureproduktion insgesamt blockieren. Das sind sogenannte Tonpumpenhemmer. Da wird es jetzt auch neue Medikamente herauskommen in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, die hoffnungsvollerweise weniger Nebenwirkungen haben. Was die machen ist, die verändern quasi die Art und Weise, wie das Refluxat, das was nach oben fließt, aussieht, ändern natürlich an der Refluxerkrankung nichts. Dann gibt es ein paar andere Medikamente wie Alginate, die blockieren für eine gewisse Zeit den Reflux. Oder es gibt Medikamente, die die Speiseröhre auskleiden, um einfach die Beschwerden eine Zeit lang wegzunehmen. Und die dritte Säule ist die antirefluxchirurgische Seite, die halt das Problem, nämlich diese defekte Antirefluxbarriere behandelt.
Also kommen wir eben noch genauer zum Thema Operation. Auch in Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich mit der chirurgischen Behandlung einer Refluxerkrankung und in den letzten Jahren gab es hier auch einige Fortschritte. Welche chirurgischen Ansätze stehen denn zurzeit zur Verfügung und wie entscheiden Sie, wer welche Operation erhält?
Also das sind mehrere Fragen. Die erste Frage würde ich so beantworten, dass die wichtigsten Dinge, die Sie in den letzten Jahren getan haben, das hat sich diese Art der Chirurgie spezialisiert. Also es ist nicht mehr so, dass jeder ein wenig diese Operation macht. Da wissen wir, das führt zu wesentlich schlechteren Ergebnissen. Das hat sich auch zentralisiert dadurch. Also es haben sich überall Refluxzentren entwickelt und es sind multidisziplinäre Zentren. Also da spielen viele Disziplinen, Gastroenterologie, Diätologie, Radiologie, viele, viele Zentren, abgesehen von der Chirurgie, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und dann, was wir offensichtlich auch gelernt haben, ist, dass auch was die Chirurgie angeht, nicht jeder Patient gleich ist. Und da haben sich in den letzten Jahren neue Methoden entwickelt, die im Endeffekt alle versuchen, das Gleiche zu machen, nämlich diese Antirefluxbarriere zu unterstützen und mit dem großen Ziel, dass Nebenwirkungen, die bei den althergebrachten Methoden häufiger vorgekommen sind, einfach weniger hervorkommen sollen. Das sind Dinge wie kleine Magnetringe, die wir um die Speiseröhre implantieren oder auch jetzt relativ neu einen kleinen Silikonball, der die Situation unten in einem anatomischen Verhältnis halten soll. Es sind auch Dinge, die endoskopisch durchgeführt werden, also über den Mund selber, oder auch Methoden, die eigentlich recht hoffnungsvoll eingesetzt wurden, wie zum Beispiel Stimulatoren. Also wir haben wie ein Herzschrittmacher unten in die Speiseröhre eingesetzt, um da den Muskel zu verbessern und zu betätigen, die auch jetzt nicht mehr angewendet werden. Aber diese Methoden haben prinzipiell dazu geführt, dass man verstanden hat, dass man sich auch mit der Pathophysiologie, also mit den eigentlichen Ursachen dieser Erkrankung, beschäftigen muss, um irgendwann das Ziel zu erreichen, wirklich personalisiert oder auch individualisiert eine Antirefluxtherapie durchführen zu können.
Sie haben schon erwähnt, aber es ist wichtig sozusagen, dass das in speziellen Zentren und von spezialisierten Chirurgen durchgeführt wird. wann gilt man denn als ein spezialisierter Chirurg auf diesem Gebiet?
Ja, das ist eine Diskussion, die überall in der Chirurgie geführt. Also überall gibt es sogenannte Mindestzahl-Diskussionen. Das gibt es in der Refluxchirurgie derzeit noch nicht. Ich glaube, man muss hier zwei Dinge beachten. Das eine ist, ein guter Refluxchirurg ist immer eingebettet in ein Gesamtkonzept. Und wie ich schon erwähnt habe, dieses Gesamtkonzept ist interdisziplinär, das muss sein. Und ein guter Refluxchirurg muss auch eingebettet sein in ein pathophysiologisches Verständnis. Also ich glaube, dass Refluxchirurgie nur gut durchgeführt werden kann, wenn die Pathophysiologie verstanden wird, wenn die Messmethoden, die Manometrien, Planimetrien, pH-Metrien, Lautermetrie sozusagen verstanden wird, auch in ihrer grundsätzlichen Art und Weise. Und das ist sicher der eine Faktor. Das zweite ist, also wir führen in unserem Zentrum um 500 bis 600 solcher Operationen im Jahr durch. Das ist natürlich sehr viel und das ruht auch darauf, dass wir natürlich auch einen Forschungsschwerpunkt haben. Aber ich glaube, dass man wahrscheinlich eine Mindestzahl so um die 75, 100 solcher Operationen ansetzen könnte. Dafür gibt es keine Evidenz, muss man sagen. Viel wichtiger ist aber wahrscheinlich die Zahl des Zentrums als die Zahl des einzelnen Chirurgen.
Sprechen wir vielleicht kurz darüber, wie so ein Prozess aussieht, wenn man dann wirklich zu einer Operation geladen wird, sagen wir ja. Wie lange wartet man denn auf einen OP-Termin? Wie lange dauert so eine Operation? Und ab wann kann man dann wieder nach Hause gehen?
Also das Wichtigste am Anfang dieses Prozesses steht immer die Diagnose. Und die Diagnose fängt mit einer Anamnese an. Das heißt mit Beschreiben des Patienten, der Patientin von Beschwerden, die sehr mannigfaltig sein können. Die können teilweise so sein, dass der Patient, die Patientin gar nicht darüber nachgedacht hat, eigentlich, dass das vielleicht Reflux ist. Gerade Dinge, die im HNO-Bereich geschehen, wie Zungenbrennen oder auch permanente Schwellungen der Schleimhäute. Das ist sicher das Erste. Und dann haben wir wirklich ein großes Armamentarium an verschiedensten, sehr spezifischen Untersuchungsmethoden. Fängt fast immer oder sollte immer mit einer Magenspiegelung beginnen. Dann gibt es das Schluckröntgen, was sehr, sehr viel aussagen kann, vor allem über Dinge wie Zwerchfellbrüche. Und dann die schon erwähnten Messungen der Säurepiometrie, Messung der Speiseröhrenbeweglichkeit, Manometrie oder jetzt auch relativ neu der Drücke mit der sogenannten Planimetrie. Und das ergibt dann ein Gesamtbild und ergibt eigentlich eine relativ klare Diagnose, ob eine krankhafte Refluxerkrankung vorhanden ist oder nicht. Das sind die Patienten, mit denen man dann über eine Operation sprechen kann. Üblicherweise ist es so, dass diese Operationen, dann Aufnahmeoperationen, Entlassung am nächsten Tag durchgeführt werden. Diese Operationen werden alle heutzutage minimalinvasiv durchgeführt. So eine Operation dauert je nach Chirurg zwischen einer halben und anderthalb Stunden, auch abhängig vom Patienten natürlich. Und die Folgen oder die Dinge, die Patienten nach der Operation beachten müssen, halten sich meistens so in Tag beziehungsweise ein paar Wochen, wo sie darauf achten müssen. Wichtig ist, da es ein sehr bewegter Bereich ist, müssen viele dieser Patienten eine Zeit lang eine körperliche Schonung beachten. Da geht es hauptsächlich um Dinge mit viel Gewicht, Gewichtheben, Sportarten, die halt diesen Bereich besonders beanspruchen.
Also Sie haben gerade erwähnt, es dauert ein paar Wochen, dass man da noch ein bisschen aufpassen muss. Aber führen solche Operationen dann grundsätzlich zu einer Heilung?
Also die Operation, die Antirefluxoperation, ist sicherlich die einzige Methode, die wir derzeit zur Verfügung haben, die das Grundübel behandelt, nämlich tatsächlich die Schwäche dieser Antirefluxbarriere. Im Vordergrund steht aber wieder die Symptombehandlung. Und die Antirefluxmethoden, welche Methode man auch immer dann besprechen möchte, führen, wenn man den veröffentlichten Daten folgt, so die 85-90% zu einer signifikanten, für den Patienten wesentlich wahrnehmbaren Verbesserung.
Dann noch ein letzter Punkt vielleicht. Prävention ist sicherlich grundsätzlich sinnvoller, sagen wir mal, als wirklich so lange abzuwarten, dass man dann zu einem Prozess kommt oder zu einem Stadium kommt, wo eine Operation notwendig ist. Was raten Sie denn Personen, die Sodbrennen vorbeugen möchten?
Also prinzipiell, Prävention wird das Schlagwort sein, vor allem natürlich in der Tumorprävention, der Krebsprävention in den nächsten Jahren in der Gesamtmedizin. Prinzipiell ist es so, dass, was den Reflux angeht, selbstverständlich vor allem diätische Maßnahmen, also das heißt ein gesundes Leben, wahrscheinlich ein hohes Potenzial hat, solche Dinge zu verhindern. Da gibt es jede Menge Ratgeber, teilweise auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil da nicht wirklich eine Methodik dahinter steht oder ich nicht genau weiß, warum die jetzt wirklich gegen Reflux helfen sollen. Aber prinzipiell ist sicher eine Gewichtskontrolle ganz, ganz wesentlich. Es ist sicher die Einnahme von Zucker eine der größten Übel, was die Refluxerkrankung angeht. Und es ist natürlich auch leider ein Verhaltensmuster, das wir in unseren Breiten haben, nämlich das viel und selten Essen, eines der größten Probleme, die wahrscheinlich im Endeffekt dazu führen können, dass diese Antirefluxbarriere überfordert ist und irgendwann halt auch dann aufgibt und man eine Refluxerkrankung hat.
Professor Schoppmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke. Danke fürs Thema.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.